Basis ein Wochenende. Ohne Lora? Was ist diese Stadt ohne Lora? Was bist du ohne Lora? Radio Lora, 97,5 Megahertz, Megahertz, Megahertz.
Hallo und herzlich willkommen sowohl an unsere ZuschauerInnen hier in Casamer als auch an die ZuhörerInnen im Radio Lora. Wir freuen uns sehr, dass wir in der nächsten Stunde eine Spezialsendung haben werden, ein Interview mit Nekane und Anouk. Ich bin Bommi und...
Ich bin Janik. Oh.
Genau, kurz zum Kontext, in dem das alles passiert. Gestern, am 6. April 2016, also vor 7 Jahren, wurde die baskische Feministin und Widerstandskämpferin Nekane in Zürich verhaftet und letztes Jahr am 5. April war das erste Mal, dass du nach 15 Jahren wieder zurückkehren konntest ins Baskenland. Und wir kennen uns auch schon so aus dem Radio Lora. Du bist Teil, also Nekane ist Teil des feministischen Redaktion. Du bist ebenso Teil vom Radio Lora. Auch seit 10 Jahren bereits, also schon länger als wir auch dabei sind. Und Anouk, du bist auch Teil der Free Nekane-Kampagne gewesen, sowohl die erste Kampagne, die sich mit der Befreiung Nekanes aus der Haft beschäftigt hat, als auch bei der Nekane bleibt frei-Kampagne, in der es darum ging, dass du, dass Nekane nicht wieder zurück in den Knast kommt. Genau. Gibt es von eurer Seite auch noch irgendwas, was ihr zu euch selber sagen wollt, wie ihr euch vorstellen würdet?
Ja, ich kann sagen, nur nicht zurückblicke. Für mich war nicht klar, dass heute ich mit euch hier sitzen kann, weil war in einem europäischen Kontext sehr schwierig, dieser Erfolg, dass wir erreicht haben als Basken, dass ich nicht ausgeliefert würde, weil alle meine Mitgenossinnen sind von allen möglichen Ländern wieder in Gefängnis verlegt oder ausgeliefert. Und ja, jetzt, wenn ich zurückblicke, ja, ist noch die Freude noch größer und das ist eine Bestätigung, dass der Kampf, den wir zusammengeführt haben, lohnt sich, weil ich heute mit euch hier bin.
Ja, sehr schön.
Ja, ich freue mich auch sehr mit euch, auch ihr, die ihr hier im Raum seid, heute hier zu sein und im Radio Lora das zu senden, weil das Radio und die Leute hier eigentlich ein mega wichtiger Teil von der Kampagne waren. Und es ist hier mir auch besonders, dass wir jetzt zusammen das so entspannt hier sitzen und darüber sprechen können, weil ja, eine Kanne frei ist.
Du, Anouk, hast es ja jetzt bereits angesprochen, dass das Radio auch ein sehr wichtiger Teil war der Kampagne. Das wird auch so ein bisschen das Hauptthema heute sein. Und wir werden auch auf die beiden anderen Kampagnen zu sprechen kommen, auch gerade in Auseinandersetzung und Erfahrungsbericht mit dem Knast. Zudem, bevor wir aber damit einsteigen, wollen wir noch ein bisschen auf den größeren Kontext zu sprechen kommen, wie es auch zu dieser Situation dann erst kam. Nekane, was waren die vorhergehende Geschichte? Was ist 1999 im Baskenland passiert? Kannst du da was erläutern?
Ja, was in 1999 passiert ist, ist, dass ich schon in einen politischen Konflikt geboren bin, in einem besetzten Land geboren bin und dann mein ganzes Leben, das ist ein Kampf gegen diese Assimilierung oder einfach diese Unterdrückung, dass mir nicht frei leben lässt, aber nicht nur mir, sondern auf die ganze Community oder Baskenland. Und dann, ich war schon immer sehr bewusst, dass niemand, ich werde nie lassen oder werde versuchen, dass niemand über mich entscheiden kann, wie ich leben soll, wie ich reden soll, wie ich einfach kämpfen soll. Und dann, ich war schon immer auch in die Schulzeiten und organisiert, wie viele Baskinnen, weil wir wissen, dass alleine könnten wir nicht so gegen einen Besatzer oder gegen zwei Staaten kämpfen. Dann bei uns immer war klar, dass wir müssen organisieren, trotz vielen verschiedenen Perspektiven oder Meinungen zusammenkommen und stark werden gegen diese Besatzer. Und weil leider wir haben nicht nur eine Stadt, sondern zwei, dass wir kämpfen müssen. Eine Seite regiert von Paris, andere von Madrid. Und so bin ich gewachsen und mega bewusst auf alle diese Unterdrückungsformen. Das zeigen sich im Alltag, wenn ich meinen Namen auch aus Spanisch genannt wurde oder ich nicht Baskisch lernen durfte oder reden, und das war ein alltäglicher Kampf. Und so in 99 war es so, dass die politische Kontext auch war eine Massenbewegung. Es gab immer wieder Verhaftungen, es gab eine Konfrontationphase, wo eine bewaffnete Kampf, eine Guerilla gab, wo irgendwie konfrontiert hat, dass diese spanische Stadt uns nicht assimiliert und einfach endlich unter Druck hat. Und dann gleichzeitig gab viele politische Kämpfe, das in vielen Ebenen, in einer kulturellen Ebene oder ein politisches Projekt. Was wollen wir nach der Unabhängigkeit oder was wollen wir sein? Eigentlich war klar, was wir nicht wollen, aber auch, was wollen wir sein? Welches Projekt wollen wir für unser Land? Und dann, ich war schon organisiert, nicht nur als Stadtratin. Für mich, die Stadtratin ist die Seite, dass vielleicht hier am bekanntesten wurde, aber mein Ziel war nie parlamentarische institutionelle Ebene dort zu bleiben, sondern das war eine Strategie irgendwo, weil es gab einen Kontext in 98, 99, wo viele Gruppen illegalisiert wurden und einfach unser Projekt, als Projekt für Baskenland, unsere Ideen einfach keinen Platz hatten in der Öffentlichkeit. Und dann in diese Institutionen teil zu sein, bedeutete das, dass wir konnten dort irgendwo auch daran bringen, was wir wollen, weil sonst niemand hört uns. War einfach, wir waren, die Ziel war, uns zu isolieren von der politischen Bewegung, Gesellschaft. Und deswegen mit 19 Jahren, ich habe mich entschieden, als junge Frau, als Unerhörte, wie kann ich mich. Und dann kam die Zusammenhang, ich komme von einem sehr kleinen Dorf und auch ich habe gesehen, waren Männer, die ein bisschen kazikistisch regiert haben, ein bisschen auch diese Zementpolitik. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will etwas machen, und dann ich bin auch in diese Institutionen, aber war nicht der Ziel, ich bekomme jetzt, ich bin Stadtratin und bleibe da, sondern wie kann ich hier wirken? Und auch gleichzeitig war ich organisiert für die Besuche politischer Gefangene oder irgendeine Aktion war. Ich war damals und auch in alle vielen Bereiche, weil das war intersektionell. In alle Bereiche war ich irgendwie unter Druck. Und so, die spanische Stadt hat gegen diese Organisierungsformen oder diese Kampfformen die Strategie, ein bisschen die repressive Strategie erhob, und dann sind angefangen, nicht nur Personen, die in die bewaffneten Kampf teil waren, sondern auch alle politischen Gruppierungen oder Journalistinnen oder Sozialbewegungen einfach zu sagen, die sind Teil von ETA. Und in dieser Strategie, alles ist ETA, wurden verhaftet, einfach Massen. Einfach irgendwie, und ich war auch in so einer Razzia verhaftet mit insgesamt 56 Personen. Und das ist auch passiert in einem politischen Kontext, wo ETA, die bewaffnete Kampf, eine Waffenstillstand gab. Wir waren in einem Prozess, Lizarra Garazi genannte, 98, wo ETA hat gesagt, okay, wir lassen Platz, weil nie war das ETA entscheidet über die Zukunft, sondern kreiert Konditionen, dass auch dieses Projekt realisierbar ist. Und dann gab in diesem Terrain, was wollen wir als Baskinnen-Projekt? Es ging in diese Waffenstillstand dort und dort haben die repressive Apparat gesehen, okay, hier gibt ein politisches Projekt, das gefährlich ist für uns, das müssen wir das stoppen, und dann kamen diese Verhaftungen, dann ist kein Zufall. Die wollten auch diese Waffenstillstand, dieses Projekt einfach nie weitergehen lassen, und dort wurde ich am 9. März 1999 verhaftet.
Du warst dann eben auch dort im Gefängnis, und wenn wir im weiteren Verlauf den Kontext auch anschauen mit den Kampagnen und wie es dann zu deiner Freilassung gab, gab es in dem Kontext eine schwer repressive Gewalt für dich im Gefängnis, sexuelle Missbrauche, Folter und so weiter und so fort. Wir wollen darauf gar nicht zu sprechen kommen, weil das auch wahrscheinlich nicht eine Thematik ist, die sehr angenehm ist, darüber zu sprechen. Dennoch ist es, glaube ich, wichtig, im weiteren Verlauf zu verstehen, dass die repressive Gewalt, die vom spanischen Staat ausgegangen ist, sehr, sehr gewaltvoll, sehr gewaltbereit war. Es war nicht einfach, du wurdest in Haft genommen und dann nach 5 Tagen wieder freigelassen, sondern du wurdest repressiv unterdrückt. Dir wurden Forderungen oder Aussagen in den Mund geschoben. Genau.
Ja, ist nicht ein Einzelfall. Leider, das wusste ich, dass passieren kann, und ist so passiert, dass gezielt diese Gewalt geübt wurde, weil früher in Kriegskontexten und so war die Körper von den Frauen waren ein bisschen wie nicht direkt angegriffen, sondern war wie eine Botschaft wie für die Männer, oder? Wir schändigen heute Frauen und so war ein bisschen, aber jetzt auch in dem baskischen Kontext war, wir waren direkte Ziele, unsere Körper waren patriarchale Schlagfeld. Und auch ist nicht Zufall, dass 99 diese Folter gegen uns geübt wurde, weil die brauchten auch, weil oft, die haben keine Beweise, das sind alles ist ETA, dann die müssen das irgendwo bestätigen, ja, die haben Worte, aber die haben keine, sagen wir, Beweise, dann die haben diese Terrorstrategie mit Folter auch geübt, dass diese Aussage, das passen, gekommen werden, weil die Folter hat nichts zu tun, dass die irgendeine Information bekommen werden, weil es geht weiter als meine Körper oder mir zu vernichten oder kaputt zu machen. Es geht um eine Botschaft für diese Community, für diese kämpfende Gruppe und zu sagen, wenn du kommst, dir kann auch das passieren. Und die versuchen uns Angst, Terror, ja, zu verbreiten, dass die Leute nicht mehr aktiv werden kann, und in unserem Fall ist auch so passiert, weil die haben mir auch die Folterer gesagt, ja, ihr seid im Waffenstillstand, aber wir nicht, wir geben nicht auf, und das zeigt auch, die sind mega bewusst, und dann war auch klar, dass diese nachhinein, es wurde ein Bericht veröffentlicht, und dass die Folter gegen baskische Dissident, politische Dissident strukturell und systematisch geübt wurde, und in unserem Fall als Frauen auch sexualisierte Gewalt mega gezielt und auch strukturiert und so geübt wurde. Und wir sind immer noch, tragen wir diese Konsequenzen weiter, weil viele sind von 300 politischen Gefangenen, mehr als halbe ist unter Folter gemachte Aussage im Gefängnis. Dann wenn jetzt diese systematische Folter anerkannt, politisch anerkannt wurde, bedeutet, dass fast alle politischen Gefangene frei werden, und deswegen jetzt auch gibt, dass immer noch die Folter nicht anerkannt wird, außer von Straßburg, von der Europäische Gerichtshof 16 Mal verurteilt wurde, aber trotzdem die Konsequenzen sind nicht oder umgesetzt, weil die spanische Stadt ignoriert alle, das kommt auch von diesen Regierungen, und jetzt ist der Moment, dass irgendwo auch niemand kann sagen, dass nie gefoltert wurde im Baskenland, irgendwo ist schon anerkannt, aber die wollen ein bisschen verstecken, wie waren Einzelfälle und oft auch legitimieren, quasi war ein Gewalt gegen andere Gewalt, das ist nicht das. Gewalt ist, was wir von beiden Staaten bekommen haben, und die andere ist Widerstand. Mhm. Und
Ja, so wie ich das verstanden habe, kam es dann zu einem Regierungswechsel, und du musstest dann untertauchen und bist dann über Umwegen auch in der Schweiz gelandet. Und dort wurdest du dann auch festgenommen, wie wir das schon gesagt haben, gestern vor 7 Jahren, am 6. April 2016. Und wenn wir da auf die Kampagne Frinekan jetzt zu sprechen kommen möchten, Anouk, wie hast du zum ersten Mal von Nekane überhaupt gehört?
Oder auch nochmal weiterführend, hast du bereits den Kampf und das alles mitbekommen, was wir jetzt, worüber wir geredet haben, 1999, war das bereits damals präsent in der Schweiz, diese Thematiken?
Es war mir nicht bekannt vorher. Ich habe davon erfahren, weil ich im Radio war und sind Leute gekommen und haben gesagt, hey, sie haben eine Baskin festgenommen, sie ist hier im Knast, wir müssen etwas machen. Das haben wir dann gemacht. Also ich bin eben übers LoRa zur Kampagne gekommen und wir wussten eigentlich am Anfang überhaupt nicht mehr. Also das Gefängnis ist ja hier ganz in der Nähe vom LoRa und das haben sie uns gesagt, da ist eine Baskin und irgendwie, okay. Dann haben wir angefangen, eigentlich uns natürlich zu informieren und Interviews zu machen mit den Anwältinnen von Nekane und ein bisschen die ganze Geschichte zu veröffentlichen und zu verstehen, um was es geht. Und das andere, was wir gemacht haben von Anfang an im Radio LoRa und das dann auch irgendwie wichtig war für die Kampagne, ist, dass das Radio LoRa kann empfangen werden in den Gefängnissen. Leute im Gefängnis können Radio hören, das heißt, man kann auch zu den Leuten im Gefängnis sprechen. Und ich habe Nekane vor allem so kennengelernt, dass ich unbekannterweise mit ihr gesprochen habe, so, hallo Nekane, dieses ist für dich und auch eben gab es Sendezeit für Genossinnen und Familienangehörige, Freunde von Nekane, die eben angerufen haben, einmal in der Woche, um zu grüßen, Sachen zu erzählen, auch auf Baskisch, und Nekane konnte das eben hören. Also das Radio war wie so ein bisschen die Brücke von außen ins Gefängnis rein. Und dann habe ich eben auch angefangen, du hast mir dann geschrieben oder ich habe dir geschrieben mit dem LoRa-Programm und dass die Sendezeit nicht gut war und so. Und da haben wir ein bisschen angefangen, Kontakt aufzubauen. Genau. Und dann, ja.
Dann, das ist eigentlich direkt eine gute Überleitung zur nächsten Frage, die wir hatten. Du hast, also Nekane, du hast zu Anfang nichts von dieser Kampagne gewusst, dass es auf einmal eine Free Nekane-Kampagne zu deiner Befreiung gibt.
Nein, ja, ich habe erwartet, ich kenne immer von der anderen Seite, oder? Ich weiß, wenn eine Person gefangen genommen wird, eine Baskin, wird eine Solidaritätsbewegung aktiviert, aber das hat zu tun drauf an, wie die Kontext ist. Ich weiß im Baskenland, wie es ist, aber international kann auch sich ändern, wie du auch in diesen Jahren sichtbar bist, nicht sichtbar, oder ich weiß nicht, dann hängt nicht an dich an. Ein Teil schon, würde ich sagen, weil auch wenn ich entschieden hatte, im Gefängnis einfach nicht hinter meinem Kampf zu stehen, widerstandig oder mit meinen Ideen und einfach sagen, nein, ich will einfach hier schnell raus und will ich keine, dann niemand kann auch mit mir identifizieren oder meinen Kampf kennenlernen. Und was ich wusste nicht, was draußen passiert, was ich wusste, ist, dass ich werde im Gefängnis meinen Kampf fortsetzen. Und dann habe ich gesehen, was habe ich vermittelt? Okay, meine Idee, meine Gedanken, meine Stimmen, wie kann ich das nach draußen tragen? Und dann war, okay, Briefe, ich konnte nur Briefe schreiben, ich konnte keinen Telefonanruf machen, weder meine Anwalt, meine Familie, niemand. Und dann war so, ich habe gedacht, okay, ich sollte sagen, was im Baskenland, auch für mich war klar, in diesem Kontext, wo ich finde, dass feministische Bewegung sehr stark war, in der ganzen Welt auch. Für mich war keine Möglichkeit jetzt, ich werde nur über als Basken reden, sondern auch, ich wollte die sexualisierte Folter Pranger in die Öffentlichkeit bringen. Und dann, was ich gesagt habe, ist, in diesem Moment, wir mussten eine feministische Perspektive zu der Kampagne, eine feministische Kampagne, und das habe ich so ein bisschen, die Person, die wir besucht haben, ich will das und ich bin Teil der Kampf. Ihr müsst nicht für mich kämpfen und mir befreien, sondern ich kämpfe auch hier mit allen möglichen Mitteln. Und dann die Radio war für mich auch diese Brücke, das er nun gesagt hat, weil war wie alle, dass ich nach draußen kam, irgendwie komm drinnen und zu sagen, ja, wir haben gehört, wir tragen das. Und für mich war das wie mein Essen. Ja, war wie, ich sage, dann bekomme ich. Und dann war diese Solidarität geben und nehmen, und das hat mir ein bisschen diese 17 Monate Isolation ausgehalten, und ein bisschen als politisches Subjekt zu bleiben, weil das war ein alltäglicher Kampf, wo irgendwie du nichts in einem Niemandland, und als Frau oder als Migrantin, jetzt war auch als Mutter, diese alle Formen, dass dir angreifen, jeden Tag ein bisschen zu halten. Und dann war jedes Mal von Radio eine Gruß kam oder auf was ich hören könnte, weil sonst ich konnte nicht meine Muttersprache hören, dass immer wieder eine widerständige so Kraft, das zu sagen, das lohnt sich weiter. Und dann langsam habe ich bekommen, dass irgendwo größer wird, aber ich hatte keine Ahnung über die Dimension, dass diese Kampagne, als ich rauskam, ich habe geflippt, überall immer noch, sind Kleber überall, und ich habe gesagt, wow. Und nachher auch Briefe waren auch eine wichtige, so für mich, diesen Alltag zu heben, und von ganzer Welt, weil die Schweizerinnen sieht so aus, dass viel reisen. Und dann haben wir Postkarte überall, unter dem Wasser, in Bergen und so, und das war auch irgendwann die Gefängnisleitung oder auch die Wärterinnen haben auch ein bisschen geflippt, weißt du, diese Solidarität, von wo kommt zu einer Frau, das niemand kennt. Aber weil die werden das nicht verstehen. Am Ende war nicht ich, sondern der Kampf oder das, wo die Leute ein bisschen identifizieren konnten. Und so war das, dass ich auch Teil von der Kampf gefühlt habe, aber von draußen, ich wusste nicht. Die Sache ist auch, dass ich nicht eine als Einzelperson kämpfe, sondern ich Teil von der baskischen politischen Gefangenen-Kollektiv war, und dort auch gibt auch, ja, ist nicht neu, der Kampf für uns. Also ich kenne auch das, 99 habe ich gekannt, und wir sind viele Jahre, das Gefängnis ist Teil von unserem Alltag, und dann für mich war klar, ein bisschen auch auseinanderzusetzen, auch nicht wie was passiert ist, sondern was läuft gerade hier in Zürich, in diese Gefängnisse, das mitten in die Stadt sitzen. Und ja, das haben wir schon. Und das Radio war wirklich eine wichtige Mitte.
Ja, ich glaube, das hat die Kampagne auch sehr geprägt, also diese Inhalte, die du rausgebracht hast. Also es gab ja dann zum Beispiel diese Ausstellung über, wo auch sehr viel dazu geschrieben wurde, und du hast Zeichnungen gemacht über den Alltag im Gefängnis. Und für uns draußen war das auch sehr interessant und sehr spannend, weil wir nicht so viele Kontakte haben zu Leuten, die im Gefängnis sind. Und eigentlich haben wir durch dich sehr viele Geschichten erfahren. Also was passiert eigentlich hinter diesen Mauern hier ganz in der Nähe? Und das, ich glaube, das war für viele Leute auch ja, wichtig und interessant zu hören, was passiert in diesem Gefängnis als Thema. Ja, und ich denke hier draußen, ja, es gab mega viele Demos und diese Sticker und so. Es war wirklich ein Thema, das sehr politisiert hat, dass auch viele Leute erzählen, das war ihre erste Demo, oder es sind viele Leute an diese Demos gegangen. Und ich glaube, ich kann sagen, von meiner Seite, es hat uns auch irgendwie gefallen, wie du kommuniziert hast als Feministinnen, weil, dass du diesen Fokus auf dieses Feministische gelegt hast, das hat auch dann natürlich die Feministinnen angesprochen. Also die Kampagne kam am Anfang aus einem linken, antikapitalistischen, auch internationalistischen Umfeld eigentlich, und wurde erst mit der Zeit stärker feministisch geprägt. Und das war einfach auch deine Initiative. Wir waren da an den Demos und irgendwann hat es geheißen, eine Kanne will, dass vorne ein Flinterblock ist und dann, dass die Flinters vorne laufen. Und dann waren wir okay. Wenn es so ist, dann gehen wir nach vorne. Ja.
Ja, was ich Gedanken hatte, als mir die Name von der Kampagne gesagt wurde, Frine Kanne, ich hatte Gedanken dazu, zum Beispiel, weil ich gesagt habe, warum Frine Kanne? Ich bin ein politischer Gefangener, wie alle meine Mitgenossinnen. Und dann, ja, ich bin eine mehr, hatte ich ein bisschen so, weil auch jahrelang diese Identität versteckt musste ich über Nine Kanne. Und dann irgendwo dort hatte ich ein bisschen, okay, und jetzt plötzlich so, aber nachhinein habe ich gefunden, das war eine gute Entscheidung, glaube ich, weil irgendwo eine Kanne war nicht ich, eine Kanne war ein Kampf oder war etwas weiteres als ich. Und dort hatte ich ein bisschen Gedanken und nachher, ja, mache ich eine positive Bilanz, aber da hatte ich ein bisschen wie, okay, nein, mehr, eine mehr, ich weiß nicht so. Und dann jetzt nachhinein, ich denke, eine Kanne ist Teil von der Zürcher so, Gesellschaft.
Nicht nur von, also aus meiner Erfahrung auch, als ich in meinen jungen Jahren politisiert worden bin und in jeglichsten, auch in Deutschland, eben in alternativen linken Zentren war, ich kann mich immer noch an die Frine Kanne Sticker erinnern. Also sie sind wirklich, sie sind mega rumgegangen. Und wenn du davon redest, das ist eine Schweizer Bewegung, sie ist wirklich sehr präsent gewesen in komplett Europa oder in den Bezügen, die ich auch gefunden habe zur damaligen Zeit.
Mich würde Wunder nehmen, ob du im Gefängnis, also vielleicht im Baskenland eher als hier, ob es dort auch so Solidaritätsstrukturen gab oder so widerständige Netzwerke im Gefängnis drin. Also ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich im Baskenland oder unter Besetzung unter anderen Kontexten, dass das ja oft auch gibt und ob du das hier oder im Baskenland auch erleben konntest.
Ja, wir mussten diese Strukturen kreieren, zu überleben, weil die Gefängnispolitik geht nicht nur gegen auch die Gefangenen, es geht wieder auch in die Familie zu bestrafen, dass auch diese Gefangene isoliert bleibt, auch von dem kulturellen, sozialen, politischen Kontext, weil so du bist mehr, sag mal, nicht so stark oder sagen wir mehr labil. Und dann die Baskinnen haben wir die Dispersionpolitik erlebt bis 2 Wochen her. Und diese Dispersionpolitik bedeutet, wir werden verlegt, so weit weg wie möglich von unserem Zuhause, dass auch diese Besuche nicht stattfinden könnten. Oder sonst diese Besuche ein Druck für die Gefangenen sind. Oder? Weil Familienangehörige müssen jede Wochenende 1000 Kilometer oder mehr. Und das bedeutet ökonomische Kosten, gesundheitliche Kosten, aber auch 16 Familienangehörige haben das Leben verloren. Und dann es gibt eine Vernetzung, dass keine Familienangehörige diese Kosten alleine tragen muss. Weil wir finden, dass die politischen Gefangenen sind von Baskenland oder wir gehören. Weißt du, es ist nicht, dass meine Familie jetzt muss auf mich, sondern wir tragen die Konsequenzen von diesem politischen Kontext. Dieser politische Kontext, diese Repression hat uns politische Gefangene gemacht. Dann, das muss kollektiv getragen werden. Und dann gebe immer in jedem Event oder Dorffesten oder so gibt Chosnas, sind so politische Bar, wo wir Geld sammeln für diese Strukturen. Und dann ist jede Gefangene sollte einen Besuch haben und kann nicht sein, dass eine Gefangene einen Besuch bleibt. Und dann wurden wir entschieden, Buskollektive organisiert zum Beispiel, weil es ist auch sehr schwer, dass du 1000 Kilometer in einem Tag zu sich her muss. Es gibt auch sehr ältere Eltern, weil viele Gefangene sind 30 Jahre oder mehr als 20 Jahre, die Eltern sind krank oder älter. Dann es gibt wie freiwillige Chauffeur, dass die Familienangehörige zu Gefängnis bringen. Die warten dort und die bringen oder man organisiert Busse, aber auch in einer Ebene auch diese sozial, moralische, humane Unterstützung zu geben, aber auch die politische. weil auch ist gut, dass die Familienangehörige einen Ort haben, auch das zu tauschen, diese Weh, das die haben. Und das ist auch Echerat, oder es gab immer neue Namen, weil auch immer ständig auch illegalisiert wurden, auch die Support an die politische Gefangene wurde immerhin kriminalisiert. Und dann es gibt eine Seite, wo die Familienangehörigen auch reden, was wollen wir oder wie gehen wir raus oder wie wollen wir unsere Gefangene tragen, weil auch in politische Wahr sind immer die Fotos von politischen Gefangenen hängen dort an. Die Präsenz ist wichtig und dann die politische Unterstützung, wo auch in alle Ebenen unseres Lebens die politischen Gefangenen Teil davon sind, weil auch politische Gefangene, Geflüchtete müssen Teil von der Lösung sein. Das Konflikt hat sie generiert, dann die müssen auch Teil der Lösung sein und hier gibt nicht. In die Frenikane-Kampagne ging konkret auch meine Unterstützung und das in diese Ebene. Nachher haben wir versucht, weiter das auch als eine Anti-Knast-Bewegung bleibt oder immer noch thematisieren, dass ich auch Komplize standen, als die Knast-Sendung, feministische Knast-Sendung und diese Bedarf, ja, diese Isolationsmauer zu brechen. Aber sonst gibt es nicht Strukturen, weil für mich war auch sehr fragwürdig, wie eine linke Bewegung keine Ahnung von den Gefängnissen hat. Weil oft auch diese Gefängnisse sind mit politischen Gefangenen verbunden. Wenn es politische Gefangene gibt, dann vielleicht gibt es etwas mehr oder so. Und dann für mich war auch ein bisschen die Frage, ich kann nicht sagen, wie war früher oder jetzt, so erlebe ich für mich die Thema Knast gehörte nicht in die Bewegung hier zum Alltag. Das ist, und dann dort habe ich auch nicht Besuche bezüglich, weil fast alle gefangene Frauen, die ich kennengelernt habe, waren nicht von der Schweiz. Die waren oft verhaftet auf dem Weg, nicht einmal Migranten, die hier wohnen, sondern die sind wirklich jemand, der im Flughafen verhaftet wurde, landet hierher. Sie kann keine Sprache, keine nichts und dann hat keine mögliche Kontakt zu den Leuten und nur die Kirche schafft, was ich gekannt habe dort, die Kirche gehen, die Leute besuchen und ein bisschen auch zu mitnehmen, weil oft gehen auch mit Bibel und solche Sachen. Und das ist die Realität, dass ich auch nachhinein, ja, ich will auch, aber wenn du in viele andere Kämpfe, ja, sind aber Strukturen, so kenne ich nicht. In Asyllager oder so gibt, ich denke, ein bisschen mehr, aber im Gefängnis bis jetzt nicht.
So, das war jetzt schon unsere erste Frage aus dem Publikum, für die, die diese Stimme noch nicht gekannt haben. Ich finde es sehr schön, wie du das angesprochen hast, dass aus dieser Frinekanens natürlich auch so diese größere Perspektive auch noch aufmacht und auch so ganz grundsätzlich auf diesen Kampf und andere baskische Gefangenen da diese Perspektive geöffnet wurde. Und vieles, was du jetzt bereits angesprochen hast, auf das werden wir auch noch zu sprechen kommen, auch gerade Radio Kompliza oder allgemein politische Gefangenen in den Knästen. Bevor wir aber dann dazu kommen, wir haben mit dir haben dich gefragt, ob du einen Liederwunsch hast. Was war der? Möchtest du noch etwas dazu sagen?
Ja, ich habe gedacht, ich nehme etwas von CMIs, aber ja, die haben ja die Lieder, das mir gefallen. Und dann habe ich mich von Cocaine, Itzalak, entschieden. Itzalak ist Schatten. Und ich identifiziere mich als Geflüchtete, eine illegalisierte Person, als ein Schatten, weil ich habe gesagt, die politischen Gefangenen sind die politische Wahr und immer als Foto, aber wir sind als Geflüchtete oder deportierte Personen ein Schatten. Wir haben oft keinen Namen, keine Geschichte, weil gefährlich ist auch uns zu erkennen. Und dann habe ich gedacht, das passt, Itzalak, Schatten.
Toll, dann mit diesen Worten starten wir unseren ersten Song. We'll be right back. Das war Izalak von der Band Cocaine. Wir sind zurück mit unserem etwas besonderen Format Gesprächsrunde mit Anouk und Nekane. Ihr hört Radio Lora 97,5 Megahertz. Und Nekane, am 15. September 2017 bist du dann freigekommen. Der spanische Staat hatte seinen Auslieferungsantrag zurückgezogen, das sicher auch auf die Kampagne und allgemeine Druck aus der Zivilgesellschaft, auch Presseberichterstattung etc. zurückzuführen. Und du, Nekane, und Anouk, ihr habt euch ja dann wahrscheinlich irgendwann mal zum ersten Mal in Person gesehen, nachdem ihr diesen Austausch miteinander bisher nur übers Radio hattet. Das habt ihr vorhin schon so sehr schön ausgeführt, auch so diese Interaktion miteinander. Ja, wie war das für euch, euch jetzt so in Person zu sehen? Ich meine, du kanntest die Stimme, aber nicht das Gesicht. Hattest du schon eine Vorstellung von Anouk oder...
Ja, das ist eine schöne Frage. Von Anouk genau hatte ich keine konkrete Vorstellung. Von anderen Personen, dass ich Lora gehört habe, schon. Und ja, manche haben mir enttäuscht. Nein, einfach.
Aber ich nicht, oder?
Nein, umgekehrt. Andere haben mir so. Und das, wir machen Witze darüber auch, weil das sind Vorstellungen. Aber ich denke, die Leute haben mir auch mega viel projiziert und Vorstellungen gemacht. Weil ich denke, alle haben mir eine mega große, ich weiß nicht was, weil manchmal auch, als ich kam, ich weiß nicht, habe ich auch gedacht, ja, ich würde gerne fragen, wie hast du dich mir vorgestellt? Und ich denke, ich weiß nicht, irgendwo, die Leute sagten groß oder so, und dann spreche ich vielleicht nicht diese, oder ich weiß nicht. Und das war lustig, manchmal auch nicht mit Anouk, aber andere Leute haben mir gesagt, als ich die Namen sage, bist du hochpersönlich, diese Nekane, oder? Manche denke ich, die haben mir als Figur, ich weiß nicht, als Figur oder so gesehen, aber hier war schon nah, weil wir uns geschrieben haben und so, und dann ist auch ein bisschen so natürlich weiter geflossen, weißt du, war etwas, das schon eine Basis hatte. Aber ich denke, ich habe Anouk nicht am 15. September, weil sie nicht da war, oder? Ich habe Anouk ein bisschen später kennengelernt. Was vor diesem Tag ich sagen kann, das war nach so langem Kampf, die wollten auch diese schöne Bild von Solidarität einfach uns verderben und verdorben. Dort gibt es auch schöne Erinnerungen, weil in dem baskischen Kalender dieser Tag ist Nekanestag auch. Ein schöner Zufall. Und dann war, ich hatte diesen Tag keine Ahnung am Anfang, dass ich frei komme. Das war auch komisch gegangen, weil war geplant, eine andere Status von der Kampagne, oder? Da waren geplant wie 2 Wochen, früher keine Kampagne, viele Veranstaltungen, eine Demo und so. Und dann immer hörte ich in Lora und dann ich war informiert. Und dann normalerweise freitags kamen die Soli-Leute mit Feuerwerk. Jeden Freitag. Und dann, dieses Mal war Donnerstag oder Mittwoch, andere Tag, und dann höre ich plötzlich Feuerwerk und dann gehe ich in meine Zelle, Fenster und ich klette dort und dann mache ich die Radio einfach aus, um zu hören, was bedeutet diese Feuerwerk, warum heute. Ich erinnere mich, war mit, oder wie die war, ich weiß nicht, welcher Tag, aber weil ich kam Freitag, dann war Donnerstag. Und dann habe ich gesagt, was ist los? Und dann irgendwo habe ich nicht wieder das Radio, weil war an Nacht. Und dann habe ich bemerkt, dass die Warterinnen, Freitag war Duschetag, weil wir konnten nur 2-mal in der Woche duschen. Ist nicht, dass in der Schweiz keine Wasser gibt, aber das war genau diese alltägliche Schikane gegen die Gefangene, dass die auch die Kontrolle deiner Körper, die Kontrolle deiner Hygiene, die Kontrolle deiner Bedürfnisse haben. Und dann, das war Duschetag und ich war froh, weil Nachmittag hatte ich einen Besuch mit auch Baskinnen, das in die gleiche politische Prozess mit mir verurteilt haben und eine lange Jahre im Gefängnis war. Dann war wie ein Wiedertreffen nach diesen langen Jahren und irgendwo ich hatte gute Laune. Und dann habe ich gesehen, dass die Wärterin ein bisschen so Sachen sagen und ich habe gesagt, was ist los? Aber, und ich bin weiter geduscht und so, ich bin zu Besuch gegangen und dann meine Kollegin hat mir gesagt, du kommst frei. Und dann habe ich gedacht, wow, aber heute ist Freitag, die Schweizer Bürokratie funktioniert nicht so schnell an. Kann sein, dass ich immer noch Wochenende hier bleibe, weil ich kein Vertrauen habe in dieses System. Und ich wusste, dass immer noch die spanische Stadt konnte, weil ich wusste nicht, warum ich frei komme. Ich hatte keine Information und ich hatte Angst auch, dass wieder etwas Neues kommt und dann wieder dort bleibe. Und dann, ich habe gesagt, bis ich diese zwei Fuß draußen habe, ich werde mich keine so große Erwartung haben, Hoffnung. Und nach dem Besuch habe ich mir gesagt, einfach packen Sie die Sache. Und dann, ich habe gesagt, aber packen Sie, wozu? Komme ich frei? Dann werde ich packen, sonst nicht. Und die haben mir keine Informationen gegeben. Und dann, ich habe gesagt, oh, ich muss auch Zeit gewinnen, ja, weil viele, die liefern mir aus. Für mich war nicht klar, was los war. Und dann, ich habe die Sache gepackt und ich habe eine Forderung, ich will alle anderen Gefangenen einfach abschieden, sonst werde ich nie gehen. Und dann, die haben mir eins zu eins die Zellentüre geöffnet. Und dann, ich habe an alle gesagt, ich kämpfe weiter und ich werde alles. Und so, ein bisschen war emotional auch, die dort zu lassen. Und dann, ich war wieder, als der Tag, ich verhaftet wurde, in die gleichen Bedingungen, in eine Zelle da unten. Und dort gab eine Radio in Band, gibt eine Radio, das nur 3-4 Stationen hören kannst. Und dann höre ich, die Vaskin Eganechapartegi wird freigelassen. Und ich habe gesagt, ich bin frei und ich bin immer noch in einer Zelle. Und dann ich bin angefangen, einfach zu drucken oder zu rufen, hey, ich bin frei, lass mich. Ich habe Hunger, weil die haben mir auch nicht Essen gebracht und so. Und ich habe so ein bisschen, zu hören gegeben, weil ich war frei. Drauf an die Radio. Und dann kamen wieder und ich habe gesagt, die Polizei holt sie ab. Aber ich habe gesagt, wie kann es sein, wenn ich frei bin, die Polizei holt mir ab, das geht nicht. Und ich habe gesagt, nein, ich werde nicht gehen. Ich will hören, wo ich gehe, sonst werde ich nicht mitkommen. Und dann irgendwo, einer hat gesagt, ja, Migration, ich weiß nicht was. Und dann die haben mir Schelle, Handschelle, Fußschelle wieder in ein Auto und ich wurde von WGZ Richtung Kaserne und dann habe ich die Bewegung gehört auf dem Weg. Dass die haben die Auto einfach so und du wirst nicht ausgeliefert, du wirst nicht ausgeliefert. Und das hat mir, für mich, das war der wichtige Moment, dass ich glauben konnte, okay, dann, das bedeutet Freiheit. Und dann ich wurde in die Kaserne verlegt. Das ist meine Erinnerung vom 50. September. Ich weiß nicht, wie war für die Leute, das hier draußen erwartet hat.
Ja, ich war genau nicht in Zürich an diesem Tag. Ich war in Griechenland, in Athen, in einem feministischen Squad, Zyklopi, und wir haben von da aus mitgefiebert. Es kam die Nachricht, eine Kanne kommt frei, dann sie wird nicht frei. Es war sehr aufregend und am Schluss warst du frei. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ich bin dann zurück, als ich zurück war in Zürich, irgendwann haben mir Leute gesagt, eine Kanne will dich treffen, sie wird ins Radio kommen. Und ich habe gesagt, ja, ich warte. Und als du gekommen bist, war ich natürlich sehr aufgeregt. Es war sehr besonders, dich zu treffen, weil ich habe fast 2 Jahre zu dir gesprochen ohne Antwort. Also ohne Antwort, Briefe, aber nicht, dass ich dich gehört habe. Und dann war natürlich sehr schön, dich zu treffen, und wir haben dann uns mehrmals getroffen und eigentlich ein sehr langes Interview gemacht, sehr ausführlich über die ganze Knastzeit und auch alles vorher, weil es war auch in der Kampagne vieles doch noch irgendwie mir nicht so klar geworden von dem Kontext und der Situation, weil Es war natürlich auch immer, was genau man wie kommuniziert und zum Teil auch ein bisschen limitiert, weil man sich irgendwie konzentrieren muss auf ein paar Informationen. Und das war sehr, sehr schön, diese Gelegenheit zu haben, alles von dir zu hören.
Dann, wie du schon erwähnt hast, diese Angst von wieder zurück in den Knast zu kommen, hat sich dann 2 Jahre später wieder beinahe wieder da. Du musstest beinahe wieder in den Knast. 2019 kam es dann zu eben erneuten Auslieferungsantrag seitens des spanischen Staates. Genau, daraufhin war dann wieder die Befürchtung, dass du wieder in den Knast kommst, dass du genau das Gleiche durchleben musst, was du bereits durchlebt hast. Und dann habt ihr wie hinter euch auch der schöne Banner ist, eine zweite Initiative, eine zweite Kampagne initiiert, die Nikane bleibt frei, eine Kampagne. Wie hat sich die unterschieden zu der ersten Kampagne für Nikane? Du warst jetzt draußen, du konntest von draußen aus kämpfen und Teil dieser Bewegung sein. Und es hatte auch Ansprüche, hatte es immer noch den gleichen Anspruch von ein Angriff auf eine ist ein Angriff auf alle. Und allgemein, es geht um die baskische Bevölkerung, die nicht frei ist. Aber auf der anderen Seite hat es auch eben den Anspruch, dich aus dem Knast rauszuhalten. Was für Organisationsstrategien hattet ihr da? Wie hat sich das unterschieden?
Und Nekane, du warst ja dann auch schon bereits bei Radio Lora, oder? Also hast du auch aus dem Radio selber mit dieser Kampagne auch gestartet.
Also die Kampagne wurde eigentlich nicht, wie sagen wir, neu gemacht, sondern es war kontinuierlich, weil das war nicht 2 Jahre später, sondern das war eigentlich vorne zu. Also Nekane kam frei, aber kurz darauf wurde dann das Asylgesuch wurde abgelehnt und auch im Rekurs, also in der höchsten Instanz, wurde das auch abgelehnt. Also Nekane hat kein Asyl bekommen. Das heißt, wir wussten schon, sie ist nicht sicher in dem Sinn. Die spanischen Behörden haben schon angekündigt, wir werden wieder irgendetwas machen. Dann haben sie es noch nicht gemacht, aber es war schon angekündigt. Wann? Dann ein paar Monate später kam so. Also es war eigentlich wie so vorne zu diese Verfolgung irgendwie präsent in verschiedenen Schritten. Und dann natürlich 2019, natürlich als diese Vorladung war in Bern und dann tatsächlich das Auslieferungsgesuch oder sie das gesagt haben, jetzt stellen wir das und wir nicht wussten jeden Tag, ob du verhaftet wirst, war das nochmal intensiver. Aber sonst war es kontinuierlich. Und der große Unterschied war natürlich, dass Nekane mit uns war in der Kampagne und das hat alles geändert, weil dadurch konnten wir halt miteinander sprechen und zusammen entscheiden, wie machen wir das, wie, mit welchen Inhalten, mit welchen Bildern, an welchen Orten. Und vorher gab es natürlich die Möglichkeit, mit dir zu kommunizieren, aber sehr, sehr beschränkt durch dieses Gefängnis. Und das war dann nochmal ein anderes, es war nochmal ganz anders, mit dir wirklich zusammen, also in der Nähe diesen Kampf zu führen, dass wir zusammen auf die Straße gehen, zusammen die Aktionen machen. Das war sehr schön eigentlich.
Ja, aber für mich, das ist seit langem diese ständige Angst, dass wieder passieren kann, weil für uns ist egal, welche Regierung regiert oder so, die Verfolgung an politischen Baskinnen hat freie Bahn, überall, in der ganzen Welt, weil alle Staaten mitmachen. Die sind Komplizinnen. Und in der Schweiz irgendwo war für mich, wir haben geschafft mit dieser Friedenskampagne. Eine, was ist, das wird auch ein bisschen schwierig, wieder mir so einfach zu angreifen. Die haben mit allen Mitteln versucht, aber wir haben auch mit der Kampagne die sexualisierte Folter in der Gesellschaft, in der politischen, in den Medien so platziert und das war schwierig wieder wegzunehmen. Und trotz die Asyl nicht gegeben hat, in die letzte Instanz, die haben gesagt, dass die Folter genug glaubwürdig seien. Dann wir hatten schon diese Basis, auch politisch, weil ich wusste, dass ich keine als Europäerin kein Asyl bekommen werde, weil sonst die anerkennen die baskische politische Konflikt. Und dann ich wusste, dass ich frei kam, war eine gezwungene Losung, dass die als Juristin so ein bisschen verkleidet haben. Aber dieser Druck, ich wusste das, oder wir haben so gedacht, die Bern, in Bern wollten keine zweite Kampagne, weil die Frine keine kam irgendwo und niemand wollte mehr, weil irgendwann vor der Schweiz war schwierig, hinter diesem Auslieferungsantrag zu stehen, weil auch ihre eigene Gericht hat gesagt, dass ich glaubwürdig diese Folterung gesagt habe. Und dann, wir kamen immer wieder nach einem Auslieferungsantrag mit diesen Foltervorwürfen und das war unbequem für alle. Und dann, das, ich denke, wie du sagst, war einfacher, auch die Bezug zu Baskenland, auch was dort läuft, weil ich habe Kontakte, ich gehöre auch da, weil sonst im Gefängnis wäre mega schwierig, mit mir zu reden, nachher diese Brücke zu machen. Und jetzt konnten wir das anders gestalten, einfacher, oder? Mhm. Organisatorisch wurde einfacher, aber auch diese, es sind, waren diese Erfahrungen zusammenzukommen, was ich von Gefängnis erlebt habe oder so, die von draußen. Und dann, ich denke, auch der Slogan wurde geändert, wie du gesagt hast. Es war eine kontinuierliche Kampagne, aber wir haben gesehen, jetzt sollte mehr so, ne, kann ich mit uns, dann sollte hier bleiben. Und dann auch in Bern, es gab diesen schönen Spruch, wenn ihr uns nicht weg, wie war das?
Eine von uns ist eine Kanne, nehmt ihr sie und uns gibt es Randale.
Ja, so, wir sind nach Bern gegangen und ich denke, die haben die Botschaft kapiert, wir sind parat. Mhm. Wir wussten nicht, vor was die parat, aber wir waren parat. Mhm. Wieder diese Kampagne, für mich war auch jetzt ganz andere Perspektive, auch Teil auch von der Entscheidung, einfach zu sein. Ich war immer Teil von der auch ersten Kampagne, aber jetzt, ja, und ich denke, wir haben sehr gut getragen.
Ja, ich glaube, dieser Slogan, eine von uns ist eine Kanne, das ist auch etwas, das noch eine andere Qualität hat in der zweiten Kampagne. Also in der ersten Kampagne, also ich meine, du hast ja auch in Zürich gelebt, es gab auch Leute, die dich gekannt haben von deinem Leben hier. Aber in der zweiten Kampagne kannten dich natürlich viel, viel mehr Leute, weil du warst auch mega aktiv im Radio, in der feministischen Bewegung. Es gab mega viele, ja, in dieser Zeit sowieso feministische Bewegungen. Und es wurde dann auch wie ein bisschen persönlich, oder? Also diese Wut, diese Empörung darüber, wieso, also das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, zuzulassen, dass die dich einfach hier aus unserem allen Leben rausnehmen und ins Gefängnis stecken und ausliefern oder irgendetwas machen. Und das hat diese Kampagne nachher auch so geprägt, diese Betroffenheit, dass wir nicht das zulassen werden.
Ja, und zu schließen, diese Angst, dass du hast, wenn du eine Kollektive hinter dir hast oder Unterstützung, das ist einfacher. Weil ich war nicht einfach zu wissen, ich komme auf die Straße und wieder verhaftet und auch wieder diese Trennung von meiner Tochter, oder? Weil ich kann sie nicht sagen, wird nie passieren, weil kann es passieren, oder? Und dann war auch immer, wow, irgendwann, wann können wir ein bisschen, ja, weiter? Und das immer war der Kampf, ich lasse nicht, dass die meine Alltag kontrollieren. Und das, diese Angst, aber dann musst du Ressourcen haben, diese Angst zu kommen, und war nicht einfach, weil für mich dann kamen auch plötzlich komische Personen, dass ich denke, oh nein, die sind wieder da, die sind Bulle. Und irgendwie auch, ich kann nicht, weil zuerst die Sache kommt bei mir, ich muss fliehen. Ich lasse mich nicht wieder verhaften, aber es gibt ein Kind, das auch Bedürfnisse hat. Wie du sagst, ich war Teil von der Kampf im Alltag und dann war wir ein bisschen zwischen, ey, ich habe keine Angst vor euch, ich bin da, ich stelle hinter meinen Kampf, aber das kann wieder Gefängnis bedeuten. Und das war auch für meine Rebellische so mega schwierig, dass so, okay, was mir kommt, ist nein, die Hölle mir nicht wieder ab. Aber ich musste auch so, jetzt bin ich eine öffentliche Person, dass die Leute mir kennen, dass ich muss auch da zeigen und da bleiben und dann die müssen zurück, nicht ich. Und das ist, was wir ein bisschen versucht haben, dass ein bisschen mit dieser lange weiter, wir sind geblieben und immer mit dem Folterthema, dass bis die einfach zurückziehen mussten, alle Anklagepunkte. Weil sonst quasi für mich wäre wie eine Aufgeben und für mich das ging nicht.
Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt beinahe schon am Ende dieses Formates, dieser Rederunde. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu erwähnen, im Allgemeinen der Kampf gegen den, den spanischen Staat und die repressive Haltung gegenüber dem Baskenland, dass es auch heutzutage immer noch wichtig ist. Neben eben, dass du frei bist, haben wir Iratxe Sorsabal immer noch im Knast vom französischen Staat. Also die Thematik ist nicht vergessen, die Thematik ist nicht vorbei. Es braucht immer noch politische Bestrebungen, es braucht immer noch Aktivismus, der sich damit auseinandersetzt. Genau. Habt ihr dazu noch was zu erwähnen?
Ja, Iratxe wurde schon ausgeliefert. Sie ist jetzt in einem spanischen Gefängnis und ist eine von 150 ungefähr jetzt politischen Gefangenen. Es wurden ein paar freigelassen in den letzten Monaten, ja.
Ein bisschen mehr sind.
Ja, also, ja.
Ja, wie du sagst, es geht nicht nur die aktuelle politische Gefangene zu befreien, sondern ein Projekt zu schaffen, wo nicht wieder politische Gefangene kreieren kann. Und das ist, dass der politische Konflikt von der Wurzel gelöst wird. Weil sonst das wird ständig wiederholt. Wir sind nicht jetzt neu unter Druck, sondern 500 Jahre kämpfen wir gegen diese Konquista, gegen diese Assimilierung in alle Ebenen. In den 80er Jahren waren 1000 politische Gefangene, jetzt sind wir 200, aber morgen könnten wir wieder 500 sein.